2020 ist fast zu Ende. Ein wildes Jahr, ein spannendes Jahr, was zu Ende geht. Und ich habe mir vor einem Jahr gedacht, wie werden die wilden 20er wohl in diesem Jahrhundert? Im letzten Jahrhundert waren es ja die wilden 20er, wo man viel gelebt hat, wo man Spaß gehabt hat, wo man tolle neue Musik entworfen hat, wo das Leben pulsiert hat. Dieses Jahr war ein bisschen anders. Also der Start in das neue Jahrzehnt war jetzt nicht so wild und schön. Wenn wir zurückschauen auf dieses Jahr, was ich heute mit dir, was ich mit euch machen möchte, ja, da brauche ich Mut, da brauche ich Hoffnung, da brauche ich Zuversicht. Und das möchte ich auch am Ende dieser Predigt bei dir bewirken, dass du Hoffnung und Mut bekommst. Lass mich noch zu Beginn beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns Hoffnung gibst durch deinen Sohn Jesus Christus, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir auch im neuen Jahr einen Grund haben für Hoffnung und für Glauben. Und das bist du, Jesus Christus. Ein spannendes, ein turbulentes, zum Teil auch angsteinflößendes Jahr geht zu Ende. Und wir danken dir, Gott, dass du treu bist, auch in den Krisen und den Stürmen unseres Lebens. Amen. Wenn ich auf dieses Jahr schaue, dann ist das erste Wichtigste natürlich der Coronavirus. Das ist das, was uns alle bewegt hat. Im März ging es los mit dem Lockdown. Im Sommer war dann das Unken, oh, es könnte eine zweite Welle geben, die sich dann auch angekündigt hat, im Oktober dazu geführt hat, dass es der November, Dezember, dort dieser Teil-Lockdown beschlossen wurde. In diesem Jahr gab es furchtbare Gewalttaten, wenn ich besonders an den rechten Terror denke, der zum Beispiel in Frankreich dazu geführt hat, dass ein Lehrer einfach hingeschlachtet worden ist. Die Flüchtlingspolitik, die uns in den letzten Jahren schon bewegt hat, ist dieses Jahr nochmal so hochgeploppt im September, als das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos in Brand stand. Und Amerika hat einen neuen Präsidenten gewählt. Und zumindest hierzulande haben viele aufgeatmet, mich eingeschlossen. Und dennoch bleiben da viele Fragen, wenn ich rüberschaue über den Teich, über den Großen und mir die Frage stelle, ihr lieben Amerikaner, ich verstehe euch nicht. Auch viele Christen dort verstehe ich nicht so recht. Und es lässt irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl zurück. Als Gemeinde haben wir ein Krisenjahr hinter uns und wir müssen uns eingestehen, dass vieles nicht gut gelaufen ist. Nach außen hin sah es aus wie Stillstand vielleicht und hinter den Kulissen war es für viele Beteiligten eine der größten Herausforderungen ihres Lebens. Und die Frage ist dann, wie geht's weiter mit uns? Wie geht's weiter mit mir persönlich? Wie geht's weiter mit der Gemeinde? Wie geht's weiter mit unserem Land? Und da wird auch meine Basis, mein Glaubensfundament in Frage gestellt in so einem Jahr. Wozu brauche ich überhaupt Gott? Brauche ich Gemeinde überhaupt noch? Wie soll das überhaupt weitergehen? Wie sollen wir das nächste Jahr angehen? Ich habe in diesem Jahr mit Christen gesprochen, die unglaubliche Zweifel hatten an Gott, wie er das zulassen kann. Das große Warum. Warum passiert uns das? Menschen haben sich vom Glauben auch abgewandt und gesagt, nein, das ist für mich nicht mehr Thema. Was bringt das überhaupt noch? Das ist der Grund, warum wir in diesem Jahr versucht haben, in unseren Predigten immer wieder dieses Thema Hoffnung, Glauben, Zuversicht auch zu thematisieren und den Grund zu suchen für unseren Glauben überhaupt. Ich denke da besonders an den Philipperbrief, den wir dieses Jahr intensiv bewegt haben. Und es ist wichtig, in solchen Situationen auf das zu schauen, wo der Grund des Glaubens ist, in der Vergangenheit, wo wir Gott erlebt haben, wo wir gute Erfahrungen mit Gott gemacht haben und auch darauf vertrauen, dass das, was Gott in der Geschichte getan hat, auch uns gilt, dass wir uns daran festklammern können. Glaube ist eben nicht grundlos, so nach dem Motto, es könnte morgen gutes Wetter sein, aber ganz sicher bin ich nicht, sondern Glaube hat einen Grund und zwar eine Person, nämlich Jesus Christus. Und wir sind eingeladen, mit dieser Zuversicht auch in das neue Jahr zu gehen. Auch wenn wir da vor großen Fragen stehen, auch wenn wir Angst haben vielleicht. Und ja, ich sage, ein Christ darf auch Angst haben. Ich habe das erlebt in diesem Jahr, persönlich, aber auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass man gesagt hat, ja, die Christen, oder dass wir uns gegenseitig da auch angeklagt haben, du darfst doch keine Angst haben. Du musst doch Zuversicht haben. Und ich habe mich manchmal schuldig gefühlt, dass ich gemerkt habe, nein, ich fühle mich auch manchmal ängstlich in solchen Situationen. Bin ich jetzt ein schlechter Christ? Und ich habe darüber nachgedacht und auch mit Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen. Das ist eine Situation, die Angst macht. Diese Situation, die wir in diesem Jahr erlebt haben, macht Angst. Und das ist angemessen. Dieses Gefühl ist angemessen. Ein Virus, den man nicht sieht, der das ganze Land und die ganze Welt auf den Kopf stellt und in den Bann nimmt. Die Frage ist aber, bleibe ich bei dieser Angst stehen? Darf diese Angst mich packen? Darf es alles sein? Und da würde ich sagen, gibt es vom Glauben her ein Aber oder ein Dennoch, ein Trotzdem. Wir vertrauen darauf, dass der gleiche Gott, der sich in Jesus offenbart hat, der im Sturm da war, bei den Jüngern, als sie Angst hatten, dass der gleiche Gott ist, der in unserem Leben in den Stürmen mit dabei ist. Wenn wir uns diese Geschichte vor Augen führen, die Jünger waren erfahrene Fischerleute zum Teil jedenfalls, die wussten, wenn ein Sturm kommt, dann kann das lebensbedrohlich werden. Und deshalb hatten sie berechtigt Angst. Und Jesus fragt sie, warum habt ihr Angst? Wo ist euer Glaube? Und man fragt sich, ja, Jesus, Sturm, Wellen, wir können hier sterben. Was Jesus ihnen vorwirft, ist nicht, dass sie Angst haben, glaube ich, so deute ich das, sondern dass die Angst sie packen konnte, weil sie vergessen haben, wer bei ihnen im Boot ist. Sie hatten mit Jesus wunderbare Dinge schon erlebt. Sie haben gesehen, wie er Menschen berührt hat. Sie haben gemerkt, das ist ein Mensch, der ist anders. Der hat Kraft, der hat Vollmacht. Gott ist mit ihm. Und Jesus hatte gesagt, wir werden hinüberfahren auf die andere Seite des Sees. Das können wir im Markus-Evangelium Kapitel 4, Vers 35 nachlesen. Lasst uns hinüberfahren über den See, hatte Jesus gesagt. Er hatte nicht gesagt, ihr werdet losfahren und in der Mitte des Sees wird ein Sturm kommen und dann werden wir alle ertrinken. Sondern er hat gesagt, wir werden hinüberfahren. Und Jesus ist eingeschlafen, weil er wusste, wir werden hinüberfahren. Und wenn ich das sage, dann kannst du dich darauf verlassen. Und diese Zuversicht hatten die Jünger nicht mehr. Sie haben gedacht, Jesus hat zwar gesagt, wir werden hinüberfahren, aber nein, wir werden hier in dieser Situation sterben. Und deshalb, diese Ermutigung, die aus diesem Text auch hervorkommt, Gott ist mit dir und mit mir in diesem Sturm. Ich bin da. Ich gebe dich nicht auf. Das ist die Botschaft auch gegen unsere Angst. Ich möchte mit der Predigt heute noch einen weiteren Akzent setzen. Einen ganz berührenden Text aus dem Propheten Jesaja mit euch bedenken, wo zwei ganz wunderbare Bilder uns geschenkt sind von Jesaja. Von einem glimmenden Docht und von einem geknickten Rohr. Und ich lese diesen Text ganz langsam mal jetzt vor. Jesaja 42. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte. Und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichtet und die Inseln warten auf seine Weisung. Also dieses Bild, dieser Docht, der wieder mit Feuer angezündet wird. Da ist noch Glut da. Und Christus, der das wieder anzündet, auf den dieses Bild schon hinweist. Ich möchte allerdings mit dir erst einmal in den Kontext hineinschauen. Dieses Wort spricht in die Situation, wo das Volk Israel in Gefangenschaft ist, in Babylon. Ein Ort, wo man eigentlich nicht hingehört, weil man eigentlich ein freies Volk war, von Gottes Volk war sogar, und jetzt ist man Sklave. Da ist man nicht freiwillig. Da ist man gezwungenermaßen. Okay, der Grund ist, wir waren ungehorsam. Ja, okay, wir haben nicht immer Gottes Gebote gehalten, aber wer kann das schon? Aber wir haben doch immer gedacht, dass Gott zumindest unsere Stadt schützen würde. Jerusalem wird nicht untergehen. Hier ist doch der Tempel Gottes. Das wird schon irgendwie klappen. Könnt ihr euch das vorstellen? Hätten wir doch bloß auf die Propheten gehört. Sie haben uns ja die Katastrophe prophezeit. Wir hätten es doch sein lassen können. Wir hätten uns doch Gott zuwenden können. Jetzt sitzen wir in Babylon, in der Gefangenschaft und sind am Ende. Wir sitzen zusammen nach harter Sklavenarbeit und lass unsere Köpfe hängen. Da ist keine Hoffnung mehr. Am Ende des Jahres, gerade in Sklaverei gekommen. Und dann hören wir, wie einer von den Älteren anfängt zu erzählen von dem Propheten Jesaja. Wir hören zunächst nur Bruchstücke, wo er zitiert: Er gibt den Müden Kraft. Fürchte dich nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel, ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Und da kommt die Frage, sollte der Recht haben, dass dieses Wort mich jetzt schon erreicht? Und dann unser Predigttext. Mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Mich kann Gott wohl nicht meinen, ich habe es ja eben nicht geschafft. An mir kann Gott kein Wohlgefallen haben, oder? Wie auch? Was soll ich Gott denn bringen? Gottes Heiliger Geist ruht auf ihm und er ist von ruhiger Erscheinung, könnte man es vielleicht auch sagen. Aber da ist für mich eigentlich keine Hoffnung mehr. Von wem spricht hier der Prophet? In Babylon, in babylonischer Gefangenschaft, da sind die Völker aufgesogen worden. Und das Ziel war, dass das jüdische Volk ja, sich in das Volk der Babylonier quasi einflechten lässt, dass es aufgeht, dass dort die Lebensgeister dieses Volkes ausgemerzt werden. Und derjenige, der dann vor unseren inneren Augen erscheint, ist irgendwie völlig anders als erwartet. Nicht mit lautem Getöse, nicht mit lautem Geschrei, so wie auf einer Demo, sondern er kommt in einer demütigen Haltung, aber mit Autorität. Dieses Prophetenwort sagt uns, das Todesurteil ist aufgehoben. Wenn das Rohr nämlich abgebrochen ist, beziehungsweise der Docht ausgelöscht ist, wäre das eine Symbolhaltung vor Gericht, wo ein Richter sagen würde, hier ist ein Todesurteil, hier ist nichts mehr zu wollen. Das Bild sprach sie an. Und das ist so damals in der Welt gewesen und heute in unserer Welt. Schauerlich, kalt, herzlos, rücksichtslos. Die Schwachen werden in den Staub gedrückt. Die Elenden werden zertreten. Und ganz anders hier der Auserwählte Gottes. Ihm ist niemand zu schlecht, niemand zu gering. Und das zerstoßene Rohr, das zerbricht er nicht, sondern er setzt es wieder zusammen, nimmt es behutsam in seine Hände. Ohne ihn wären wir doch verloren, ohne dieses behütete Halten. Wie zart, wie rücksichtsvoll, wie liebend behandelt und pflegt er uns. Was der Feind kaputt machen wollte und die Welt gedrückt hatte, nimmt er liebend in seine Hände und durchdringt es mit dieser heilenden Kraft, die stärkende und erneuernde Lebenskraft. Was für eine Einladung an uns elende, arme, gedrückte und gebeugte Menschen. Kommt zu mir, fasst Mut. Die Hand von Gottes Knecht ist nach dir ausgestreckt. Sie will dich fassen, sie will dich ergreifen, sie will dich halten, sie will dich trösten, sie will dich in die Arme nehmen. Einige Jahrhunderte später wird dieser Text wieder relevant, in Jerusalem im Tempel. Eine neue Weltmacht unterdrückt das Volk der Juden. Und im Tempel ist ein Mann mit einer verdorrten Hand. Und dann kommt jemand und spricht ihn an und sagt, streck deine Hand aus und er wird geheilt. Jesus erscheint auf der Bildfläche. Jesus von Nazareth. Und die Menschen, die ihm nachfolgen, werden Augenzeugen davon, wie er Menschen heilt. Wie Menschen durch diese Heilung wieder Teil der Gesellschaft werden können. Wie sie wieder ihr eigenes Brot verdienen können und nicht mehr betteln müssen. Wo Lebenslicht wieder neu entfacht wird, wo das Leben dieses Menschen, der so verkrüppelt war, wieder hergestellt wird. Da heißt es dann im Matthäusevangelium, die Pharisäer hatten sich überlegt, als Jesus das getan hat, dass sie ihn umbringen wollten, weil er das an einem Sabbat getan hat. Da heißt es in Kapitel Matthäus 12, Vers 15, als aber Jesus das erfuhr, entwich er von dort und eine große Menge folgte ihm und er heilte sie alle. Und gebot ihnen, dass sie ihm nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Und dann kommt dieser Vers oder diese Verse aus dem Jesaja. Damit erfüllt würde. In Jesus, sagt Matthäus, ist das erfüllt worden. Der Auserwählte Gottes betritt die Bühne der Welt. Vielleicht kannst du dich mit diesen Menschen identifizieren, mit den Sklaven damals, die Hoffnung bekommen haben, irgendwie zu weitergehen, oder den Menschen, die damals Jesus begegnet sind und Hoffnung bekommen haben durch die Begegnung mit ihm. Wo man sich vielleicht seiner eigenen Schuld bewusst und sagt, ja, ich bin nicht grundlos hier. Ich habe versagt, ich habe es nicht hingekriegt. Oder wo man ausgestoßen, einsam und krank ist. Wo man sich am Ende fühlt und denkt so, ich habe keine Lust mehr, ich mag nicht mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr für mein Leben. Es gibt Situationen, in denen man sich fühlt, wie die Hauptfigur Hans Giebenrath im Roman von Hermann Hesse Unterm Rad, wo es dort so schön heißt, in dieser Not und Verlassenheit trat dem kranken Knaben, also Hans Giebenrath, ein anderes Gespenst als trügerischer Tröster nahe und wurde ihm allmählich vertraut und notwendig. Das war der Gedanke an den Tod. Fast jeden Tag begleitet ihn diese Vorstellung auf seinen Gängen. Hermann Hesse hat in diesem Roman beschrieben, wie ein Mensch immer mehr innerlich kaputt geht und letztlich sogar stirbt. Was wäre das für eine Hoffnung, wenn dieser Mensch wieder merkt, es gibt einen Gott, der mein Rohr nicht zerbricht, der mich wieder aufrichtet, der mich wieder ausrichtet, der mir Hoffnung gibt, der mir wieder neue Lebensflammen schenkt. Also achte darauf, auf die Tröster in deinem Leben. Und frag sie, woher kommst du? Woher kommt dieser Gedanke? Ist es ein Gedanke, der von Gott kommt? Ist es ein Gedanke, der aus meiner Seele hervorkommt, aus meiner Erfahrung, aus meiner Vergangenheit? Oder ist es vielleicht so ein Gedanke aus der Hölle direkt? Woran kann ich das messen? Woran kann ich mich orientieren? Ein Gedanke von Gott, der führt zu Liebe, führt zu Freude, zu Frieden, zu Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. In diese Richtung führt dich das. Und wenn ich zurückblicke auf das vergangene Jahr und diese Warum-Frage auch vor mir steht und die ich auch nicht immer beantworten kann, gerade im vergangenen Jahr, wenn ich auf die verschiedenen Umstände zurückblicke und mir das Warum quasi im Hals stecken bleibt, das sind dann die Momente, wo so ein Wort neue Bedeutung bekommt. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Da leuchtet dann Hoffnung auf und Trost in einer scheinbar trostlosen Situation. Hiob ist so ein Kandidat. Dieser Mensch, der alles verloren hat, im Alten Testament wird davon berichtet. Alles verloren, sein ganzes Hab und Gut, seine Familie verloren, alles verloren. Und da ist auch diese Hoffnung, die da durchschimmert, wo er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist mein Haupt noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Auch hier jemand, der sagt, ja, es ist nicht schön, es ist nicht gut, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da macht sich jemand fest an diesem Gott. Und da, wo die Frage von Schuld in einem hochkommt zum Beispiel, wird bei Jesaja selbst durch den Gottesknecht beantwortet, wenn es um deine Schuld geht, um meine Schuld geht. Wenn wir in Jesaja 53 lesen, einige Kapitel später, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn wir uns also diesen Auserwählten Gottes und Hiob als Begleiter vor Augen führen, wenn uns das bewusst ist, dass das die frohe Botschaft der ganzen Heiligen Schrift ist, dann kann das vielleicht dieses Wort sogar zu einem Auftragswort für uns werden, dass wir dazu beitragen können, dass der glimmende Docht eben nicht erlischt und dass das geknickte Rohr nicht abbricht. Vom Neuen Testament her können wir das definitiv als Auftrag lesen und verstehen, wenn wir diesen Auftrag als diejenigen hören und verstehen, die dem Auserwählten, dem Knecht Gottes folgen. Weil wir wissen, dass Christus in uns lebt und wir in ihm. Und dann können wir diesen Text mal folgendermaßen lesen. Nimm mal deine Bibel, schlag Jesaja 42 auf und hör das mal so. Seht her, meine Dienerin Alex, meine Dienerin Erika, Elke, Miriam, Esther, setz mal deinen Namen ein. Mein Diener Dirk, Jörg, Ansgar, Dieter, Daniel, meine Kinder in der Gemeinde Oldenburg, setz mal deinen Vornamen da ein. Schaut her, sagt Gott, das sind meine Erwählten. Setz mal deinen Namen ein. Meine Kinder in Oldenburg, die habe ich gern. Meine Seele hat Wohlgefallen an euch, weil wir an Christus glauben, nicht weil wir alles richtig gemacht haben. Hiermit lege ich meinen Geist auf sie, dass sie verkündigen den Rechtsspruch, Jesus Christus ist für die Menschen. Meine Lieben, wenn ihr in euren Alltag zurückgeht, wenn ihr mit euren Mitschülern und Arbeitskollegen Kontakt habt, die zerbrochen sind, die keine Hoffnung mehr haben, wenn ihr den Menschen in dieser Stadt begegnet, deren Leben zu verlöschen droht, dann verkündigt ihnen doch Jesus Christus. Er ist in diese Welt gekommen. Er ist Mensch geworden, Fleisch und Blut geworden. Er ist gestorben und auferstanden. Und der lebendige Gott in Jesus Christus ist für dich. Gott ruft dich, ein Diener zu sein, ein Auserwählter Gottes zu sein. Da stellt man sich vielleicht jetzt die Frage, ist diese Auslegung eine Anmaßung? Kann man Jesaja so auf sich anwenden? Ich glaube, es ist keine Anmaßung, es ist in Ordnung. Dieser Text ist literarisch wenig gesättigt. Das heißt, er ist weder anhand von Personen, der Zeit oder des Ortes irgendwie konkret fassbar. Es ist ein prophetischer Text. Und er lädt dich als Hörer oder Zuschauer ein, dass du dich selbst ins Spiel bringst. In diesem Abschnitt geht es nicht um einen dozierenden oder ermahnenden Unterton. Und die literarische Struktur weckt Reaktionen, die mich geradezu auffordern. Bring dich ins Spiel. Es ist dein Text. Es ist dein Wort, was du in dein Leben aufnehmen kannst und umsetzen kannst. Verzichte auf vollständige Antworten und hab dennoch die feste Gewissheit, dass du es mit dieser einen Wirklichkeit zu tun hast, mit diesem lebendigen Gott. Und damit bekommt dieser prophetische Text einen beauftragenden Charakter. Wir sind aufgefordert, um aufzustehen und selbst liebevoll, heilend, aufrichtend, bewahrend, beschützend unterwegs zu sein. Liebe Dienerin und lieber Diener der Gemeinde Oldenburg, Gottes Geist ruht auf dir. Geh, trag den Rechtsentscheid Gottes zu den Menschen. Geht gemeinsam in das neue Jahr 2021. Der Auftrag hat sich nicht geändert. Gott hat sich nicht geändert. Gottes Rechtsurteil heißt ein für alle Mal, Jesus Christus ist für die Menschen. Wir haben es doch selbst erlebt. Ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr. Ich wünsche euch, dass ihr nochmal Rückschau halten könnt auf das vergangene Jahr, dass ihr dankbar sein könnt, auch trotz der Herausforderungen, und dass ihr voller Zuversicht in das neue Jahr gehen könnt, weil wir auf Jesus vertrauen, weil wir ihm glauben und auch glauben dürfen, dass er mit uns im Boot ist. Amen.